Podcast Folge 11, The Wicked Mew, mit mir, Nils Hansen und
Stefan Kuller.
Hallo, wir sind ein bisschen im Verzug. Wir wollten eigentlich am Wochenende was aufnehmen, haben aber keinen gemeinsamen freien Zeitpunkt gefunden. Also erst heute, und wir besprechen in dieser Folge das Tutoriumsblatt von letzter Woche. Welches da ist? Blatt 4.
Genau, das letzte Tutoriumsblatt zum Thema Mars-Theorie. In diesem Tutoriumsblatt ging's, bauen sogar alle Aufgaben aufeinander auf. Es geht darum, die für insbesondere ja für die Mathematik und für die Physik insgesamt wichtige Gleichung zu finden, die ihr in Aufgabe 14c habt. Das Integral über ganz R von e hoch minus Alpha x Quadrat dx ist die Wurzel aus Pi durch Alpha. Das ist eine Formel, die deswegen wichtig ist, weil e hoch minus Alpha x Quadrat, das ist die normale Normalverteilung. Alle, die von euch Statistik haben in irgendeiner Form, werden das kennen oder die halt schon Stochastik haben. Und da geht's halt öfters darum, das Integral davon auszurechnen. Und auch in der Physik benutzt man häufig als zum Beispiel als eine Wellenfunktion die normale Verteilung und möchte dafür dann Integrale ausrechnen. Und dafür ist diese Formel halt sehr wichtig.
Das heißt, das ganze Blatt arbeitet auf die letzte Formel hin.
Richtig, genau. Das ganze Blatt arbeitet darauf hin. Beginnen wir dann mit Aufgabe 12. Hier, die Aufgabe ist deswegen interessant, weil hier der Zusammenhang zwischen dem uneigentlichen Riemann-Integral und dem Lebesgue-Integral hergestellt wird. Zur Erinnerung, ihr wisst, dass Riemann-Integral und Lebesgue-Integral zwei verschiedene Integrale sind, die ganz anders definiert sind. Und dementsprechend ist es nicht klar, warum beide Integrale dasselbe sind, und man muss dieses immer im Einzelfall beweisen. Hier in Aufgabe 12 wird bewiesen, dass das uneigentliche Riemann-Integral von 0 bis unendlich gleich dem Lebesgue-Integral ist, unter der Voraussetzung, dass unsere Funktion stets positiv ist, wie auch, dass unsere Funktion uneigentlich Riemann integrierbar ist. Das heißt, aus dem uneigentlichen Riemann-Integral erhält man einen endlichen Wert.
Das steht auf dem Tutoriumsblatt dadurch, dass da steht existiert. Also weil dieser Limes existiert, gibt es eben einen konkreten Wert kleiner unendlich.
Genau. Gut, fassen wir erstmal zusammen, was wir bereits wissen. Wir wissen bereits, dass unsere Funktion f uneigentlich Riemann integrierbar ist. Wir wissen, dass das Riemann-Integral und das Lebesgue-Integral genau dann übereinstimmen, wenn über ein Intervall, über ein beschränktes Intervall integriert wird. Wobei unerheblich ist, ob die Intervallgrenzen in dem Bereich, in dem integriert wird, drin sind oder nicht drin sind. Wichtig dabei ist, es muss die Voraussetzung sein, dass dieses Integral auch kein uneigentliches Riemann-Integral ist. Der Beweis beispielsweise, dass das uneigentliche Riemann-Integral von 0 bis 1 der Funktion 1 durch Wurzel x mit dem Lebesgue-Integral übereinstimmt, muss nochmal extra bewiesen werden, weil ja 1 durch Wurzel x ist an der Stelle nullig definiert. Dementsprechend ist das Riemann-Integral von 0 bis 1 von 1 durch Wurzel x ein uneigentliches Riemann-Integral. Also nur dort, wo man...
Das hast du jetzt angesprochen, weil da zwar Intervallgrenzen richtig da sind und man denken würde, dass das gleich dem Lebesgue-Integral wäre.
Richtig, aber das ist deswegen ein anderer Fall, weil hier man kein reines Riemann-Integral hat, sondern wieder ein uneigentliches Riemann-Integral. Okay. Im Globalübungsblatt, ich weiß nicht bei welchen, musstet ihr das auch nochmal explizit beweisen. Okay, aber nun zu dieser Aufgabe. Zunächst einmal sollten wir darüber sprechen, wie das uneigentliche Riemann-Integral nochmal genau definiert ist. Ein Fehler, der häufig passiert, ist, dass man uneigentliche Riemann-Integrale genauso wie normale Riemann-Integrale ausrechnet, Heißt, man würde dann zuerst die Stammfunktion ausrechnen und dort dann als Integrationsgrenzen auf einmal unendlich einsetzen, was aber allein deswegen nicht funktioniert, weil zum einen das uneigentliche Riemann-Integral so nicht definiert ist und zum anderen es deswegen unsinnig ist, weil unendlich überhaupt keine reelle Zahl ist. Also ihr könnt nicht den Ln von unendlich bilden, da der Ln von unendlich überhaupt noch gar nicht definiert ist. Ja, wie ist das uneigentliche Riemann-Integral definiert? Wenn ihr das uneigentliche Riemann-Integral von 0 bis unendlich habt, fx dx, dann ist nichts anderes als Limes a gegen unendlich von dem Riemann-Integral von 0 bis a fx dx. Heißt, was passiert hier? Anstatt die obere Grenze plus unendlich zu haben, integriert man nur bis zu einem endlichen Wert a und lässt dann a gegen unendlich laufen. Hier muss man aber auch nochmal schauen, wie dieses Limes a gegen unendlich von irgendeiner Funktion definiert ist. Wie ihr aus Analysis 1 wisst, bedeutet Limes a gegen unendlich von irgendeiner Funktion g von a, dass ihr alle möglichen Folgen nehmt für a, also alle möglichen Folgen an für a nimmt, so dass an gegen plus unendlich läuft. Ihr schaut euch dann die Folgen der Funktionswerte g von an an, und alle diese Folgen g von an, die ihr so bilden könnt, müssen konvergieren und müssen denselben Grenzwert haben. Heißt, auf unser Beispiel übertragen, ihr betrachtet alle Folgen an, so dass an positive Zahlen sind und dass der Limes von an plus unendlich ist, betrachtet zu jenen dieser Folgen an die Folgen der Integralwerte Riemann-Integral von 0 bis an f von x dx, und jede dieser Folgen von Integralwerten muss zum einen konvergieren und muss denselben Grenzwert haben. Wenn dies der Fall ist, dann ist unsere Funktion f von x uneigentlich Riemann integrierbar und der Wert des uneigentlichen Riemann Integrals stimmt mit dem Grenzwert der Integralfunktionswerte, der Folge der Integralwerte von 0 bis an f von x dx überein.
Also der Limes, beim Limes passiert eben nicht, dass unser a, also unser a läuft zwar schon gegen unendlich im Endeffekt, aber wir verschieben, ja, also wir integrieren jedes Mal von 0 bis zu einem begrenzten a, dann von 0 bis zu einem weiter neuen begrenzten a, von 0 bis zu einem neuen begrenzten a, bekommen jedes Mal einen Wert raus und über diese Werte bilden wir den Grenzwert. Also das hat jedenfalls bei mir noch für Aha-Effekt gesorgt, weil ich vorher den Sinn der Aufgabe nicht so richtig verstanden habe. Wenn ich eh den Limes drunter bilde, dann mache ich doch eh irgendwie von 0 bis unendlich. Da kann ich doch gleich schreiben, das ist doch gleich dem Lebesgue-Integral, weil ich ja diese ganze Fläche darunter betrachte. Aber so läuft's eben nicht.
Ja, um nochmal auf deine Frage anzusprechen, wir sagen zwar immer, dass das Riemann-Integral der Fläche unter den Graphen entspricht, also genau das ist, was wir als Lebesgue-Integral betrachten. Dies aber auch nur in der, sagen wir mal, Anwendung gilt. Das gilt nicht in der reinen Definition des Riemann-Integrals. Das Riemann-Integral zur Erinnerung ist ja definiert als durch eine Approximation, also ihr approximiert eure Funktion durch Treppenfunktion, die ihr immer feiner laufen lässt, und betrachtet dann die Flächen unter dieser Treppenfunktion und nutzt da dann die Grenzwertbildung aus, um das Riemann-Integral auszurechnen. Was man da rausbekommt, ist zwar intuitiv der Flächeninhalt unter dem Graphen, aber nicht von der reinen Definition her. Und was hier passiert, ist genau dies dann quasi zu beweisen. Zumindest für also den konkreten Fall des
die Intuition zu untermauern.
Genau, genau. Und um nochmal zurück auf die Limes-Definition vom uneigentlichen Riemann-Integral zu kommen, sollten wir mal am besten noch Beispiele machen, weil ich bin mir nicht sicher, ob man wirklich in der kurzen Zeit das so nachvollziehen kann. Also um den Ausdruck Limes a gegen nun endlich Integral von 0 bis a f von x dx zu verstehen, nehmen wir mal ein paar Beispiele. So, was bedeutet das? Das bedeutet, dass ihr die Funktion f von x zum Beispiel erstmal von 0 bis 1 integriert, dann von 0 bis 2 integriert, dann von 0 bis 3 integriert, dann von 0 bis 4 integriert, von 0 bis 5 integriert und so weiter. Ihr kriegt dann jeweils einen Integralwert raus, also zunächst einmal das der Wert, wenn ihr von 0 bis 1 integriert, dann den Wert von 0 bis 2 und so weiter und so fort und habt dadurch eine Folge. Von dieser Folge bildet ihr dann den Grenzwert. Jedoch gibt es noch viele andere Möglichkeiten, wie ihr integrieren könnt. Also ihr könnt nicht nur von 0 bis 1, dann von 0 bis 2, sondern zum Beispiel auch von 0 bis 0,1, von 0 bis 0,2, von 0 bis 0,3 und so weiter integrieren, habt dann hier eine zweite Folge. Ihr könnt aber auch eine Folge haben, die nicht mal mehr als streng monoton wächst. Also zum Beispiel könntet ihr erst von 0 bis 100 integrieren, dann von 0 bis 50, dann von 0 bis 1, dann von 0 bis 2, von 0 bis 4, von 0 bis 8 und so weiter und so fort. Habt also unendlich viele Möglichkeiten, solche Folgen zu bilden. Und alle diese Folgen, die so möglich sind, alle diese Folgen von Werten für die einzelnen Integrale, müssen denselben Grenzwert haben und müssen dementsprechend auch alle konvergieren. Und dieser Grenzwert entspricht dann dem uneigentlichen Riemann-Integral.
Dieser Grenzwert ist dann genau dieser Wert, klar und unendlich.
Genau. Okay, das soweit erstmal zum Verständnis des uneigentlichen Riemann-Integrals. Wie können wir nun die Aufgabe lösen? Wir wissen, dass auf beschränkten Intervallen das Riemann-Integral und das Lebesgue-Integral übereinstimmen. Dies können wir uns dann auch zunutze machen. Und zwar, nehmen wir uns hier eine Hilfsfolge, eine Funktionsfolge, die nennen wir fn, und fn ist einfach nur die Funktionsfolge, die so definiert ist: fn von x ist fx, wenn x im Intervall von 0 bis n ist und ansonsten 0. Das heißt, fn ist gleich der Funktion f im Intervall 0 bis n und ansonsten ist sie konstant 0.
Das ist ja auch genau das, was auf den Hinweisen steht.
Genau, das stimmt.
Ja, also nicht, ja, ich meine, das sind ja immer genau diese Einfälle, wo man dann, wenn man die Lösung liest, denkt, naja, da wäre ich nie drauf gekommen. Und ich sag jetzt, oder ich hoffe doch, dass wir immer dazu klar machen, dass wir da ja entweder auch aus dem Nichts drauf gekommen sind, aber im Normalfall eigentlich nur die Hinweise verwenden. Das heißt, dass wir nicht schlauer sind in dem Sinne als ihr, sondern dass ihr genauso auf diese Dinge kommt durch die Hilfe der Hinweise und die Aufgaben deshalb auch lösen könnt. Weil ich es immer so schade finde, wenn man an diesen Aufgaben verzweifelt und sich für doof hält und denkt, naja, und aus mir wird nie was, nicht aufgeben und euch nicht kleiner machen, als ihr seid.
Ja. okay, aber das stimmt schon, da hast du vollkommen recht, nur um mal so auch nochmal anzuschließen daran. Mir geht's da nicht anders. Ich habe halt auch viele dieser Aufgaben schon in Maßtheorie gelöst und weiß, als ich zum ersten Mal vor so einer Aufgabe stand, kam ich auch nicht auf die Idee, diese Funktionfolge dann zu definieren, bis ich dann mal die Lösung gesehen habe. Und als ich dann zum dritten oder zum vierten Mal so einen Aufgabentyp hatte, dann kam ich dann halt auf die Idee. Und insofern an vielen anderen Mathematikern ist es nicht anders gegangen, wie es euch jetzt geht, dass wenn zum ersten Mal es neue Aufgabentypen gab, man da zum Teil sehr lange überlegen muss, bis man da die richtige Idee hat. Okay, aber wir haben jetzt unsere Funktionsfolge fn. Schaut euch mal an, stellt euch mal vor, wie die einzelnen Graphen aussehen. Also ihr schaut, stellt euch jetzt einfach mal irgendeinen Graphen für eure Funktion f von x vor, die überall positiv ist. Dann ist f1, dann ist der Graph im Intervall 0 bis 1 gleich der Funktion f und ansonsten 0. Das ist so, als ob ihr f zeichnet bis zur Stelle 1 und dann auf einmal abbricht und dann ihr konstant 0 einzeichnet. Ihr habt dann meistens ja auch einen Sprung drin an der Stelle 1. Analog, wenn ihr dann f2 betrachtet, zeichnet ihr die Funktion ein bisschen weiter bis zur Stelle 2 und bricht dann ab. Bei f3 zeichnet ihr die Funktion bis zur 3 mit und bricht dann ab und zeichnet dann konstant 0 weiter.
Das heißt, die Funktionsgraphen fn sehen immer eben f1 eben 0 bis 1 genauso aus wie fx.
Genau, richtig. Diese Funktionsfolge ist monoton wachsend. Hier ist es wichtig, um nochmal darauf hinzuweisen, es gibt einen Unterschied zwischen monoton wachsenden Funktionen und monoton wachsenden Funktionsfolgen. Das sind zwei verschiedene Begriffe.
Selbst wenn die eigentliche f von x quasi fällt, natürlich nicht unter die x-Achse, weil es ja stets positiv sein muss, selbst wenn die fällt, kann unsere Funktionenfolge oder ist unsere Funktionenfolge in dem Fall auch monoton wachsen. Und dazu sagst du jetzt ein
bisschen. Genau, genau. Also das monoton Wachsen der Funktionsfolge hat nicht mit der monoton Wachsen der einzelnen Funktionsfolgenglieder zu tun, sondern bedeutet, dass wenn ihr euch irgendein bestimmtes Argument herauspickt und euch dort die Folge der einzelnen Funktionswerte euch anschaut,
wenn wir uns ein festes x wählen.
Genau.
Mit Argument meintest du jetzt, ja.
Richtig, wenn ihr euch ein festes x wählt, und ihr euch da anschaut, okay, was macht die Folge fn von x, wenn sie dort monoton, also wenn sie für alle x monoton wächst, dann ist unsere Funktionsfolge monoton wachsend.
Das heißt, wenn ihr jetzt nochmal eure Skizze hernehmt, in der ihr am besten quasi mehrere Koordinatensysteme untereinander zeichnet, ihr zeichnet in die obere die Funktion, in das drunter das f1 von x, also eben genau auch die Funktion, nur von 0 bis 1, darunter f2 von x und so weiter. Und wenn ihr euch dann einfach oben auf der Funktion ein festes x markiert und den dazugehörigen Funktionswert, dann schaut ihr euch einfach an, was in den Bildern darunter passiert. Also mein f1 von diesem speziellen x, was hat es für einen Wert? Mein f2 von diesem speziellen x, was hat es für einen Funktionswert? Und wenn ihr die vergleicht, dann dadurch macht ihr dann die Aussage über monoton wachsend oder eben nicht.
Genau. Man kann sich hier sogar bei dieser Aufgabe schön anschauen, wie die einzelnen also die Folge der Funktionswerten aussehen. Nehmen wir mal an, wir haben f von x ist e hoch minus x. Also die e-Funktion, die einfach mal abfällt, die streng monoton fällt. Okay, jetzt nehmen wir uns ein bestimmtes x, nehmen wir mal x gleich 5. So, f0 von 5 ist 0. Denn die Funktion f0 von x ist nur innerhalb des Intervalls von 0 bis 1 gleich f von x, ansonsten ist sie konstant 0. Und unsere Zahl 5 liegt außerhalb des Bereiches 0 bis 1. Dann haben wir das nächste, f1 von 5 ist wieder 0. f2 von 5 ist wieder 0, f3 von 5 ist wieder 0 und auch f4 von 5 ist wieder 0. Ab f5 von 5 haben wir dann den Funktionswert e hoch minus 5.
Ab dann wird sozusagen unsere Funktionenfolge, kommt sie erst auf unsere Funktion langlaufend an diese Stelle, wo f5 von 5 eben einen Wert bekommt. Deshalb haben wir erst ab da einen Wert dafür, vorher 0.
Richtig. Und ab dann f5 von 5, also auch f6 von 5, f7 von 5, f8 von 5, da 5 dann jeweils in diesem Intervall drin liegt, wo dann die Funktion, unser Funktionsfolgenglied fn gleich der Funktion f ist, haben wir dort jeweils immer den Funktionswert e hoch minus 5 und erhalten so dann die Folge 0, 0, 0, 0, e hoch minus 5, e hoch minus 5, e hoch minus 5, e hoch minus 5.
Genau, also ab dann konstanten Wert. Und da unsere Funktionenfolge ja nur monoton wachsen muss und nicht streng monoton, ist das völlig in Ordnung. Also sie geht ja nur nach oben und dann bleibt sie gleich eben bei diesem speziellen Funktionswert.
Richtig. Und dieses Argument gilt für alle Argumente, die wir uns auswählen können, und dementsprechend ist unsere Funktionsfolge monoton wachsend. Man kann auch analog sagen, wenn ihr in einem Koordinatensystem die Graphen eurer Funktion f von n einzeichnet, dann müssen diese Graphen immer mindestens so hoch liegen wie die Graphen davor. Also quasi die einzelnen Graphen müssen so monoton wachsen. Jeder Graph an und für sich selber kann auch fallen, also kann auch für wachsendes x kleiner werden. Wichtig ist halt, dass wenn ihr die einzelnen Graphen euch einzeichnet, mit jedem neuen Graphen, den ihr euch anzeichnet, gehen die Graphen halt
nicht entlang. Über den vorherigen Graphen, sondern eben entlang der anderen Graphen.
Ja, die können darüber, also Hauptsache, die dürfen nicht darunter liegen, vor den vorherigen.
Ah, okay.
Hauptsache, ihr zeichnet halt nicht darunter, sondern immer mindestens darüber.
Wegen Wachsen, natürlich. Und warum wir überhaupt uns jetzt gerade mit diesem monoton wachsend auseinandersetzen, ist, weil das eine Voraussetzung ist, um Levy anwenden zu können.
Genau.
Also ihr habt ja auch auf den Hinweisen, dass wir diese Aufgabe 12 mit Hilfe des Satzes von Levy beweisen wollen. Und um den Satz von Levy dann im Endeffekt anwenden zu können, müssen wir prüfen, ob diese Funktionenfolge bestimmte Voraussetzungen erfüllt, davon eine eben monoton wachsend ist.
Ja. Genau. Schauen wir uns zunächst einmal an, was haben wir noch alles für Voraussetzungen von Satz von Levy?
Also Satz von Levy ist 1, 5, 13. Ich schaue gerade mal, auf welcher Seite der steht. Satz von Levy. 1, 5, 13 ist auf Seite 35. Also auf Seite 35 im aktuellsten Skript steht Satz von Levy. Und Voraussetzungen sind, dass unser fn eine monoton wachsende Folge nicht negativer, messbarer Funktionen ist. Und derart, dass die Folge der Integrale beschränkt ist.
Gut, monoton wachsend haben wir. Nicht negativ haben wir auch.
Ergibt sich aus der
Definition.
Aus der Aufgabe selbst.
Genau, weil entweder sind die Funktionswerte, stimmen sie mit f von x überein, welches nicht negativ ist, oder sie sind 0 und 0 ist auch eine nicht negative Zahl.
Messbar?
Messbar. Ja, das gilt auch. Wenn ihr eine Funktion, eine messbare Funktion auf eine messbare Menge einschränkt, dann ist diese Einschränkung wiederum messbar.
Und die Folge der Integrale muss beschränkt sein. Also die Folge der Integrale, Integral fn, muss beschränkt sein.
Ja, okay, wir haben als, wenn wir die Folge der Integrale betrachten, also das Integral über fn, dann ist es ja wegen der Gleichheit von Lebesgue-Integral mit Riemann-Integral dasselbe wie das Riemann-Integral von 0 bis n fn von x. Und im Bereich von 0 bis n ist fn von x gleich f von x, also ist es gleich dem Riemann-Integral von 0 bis n fn von x dx, was kleiner ist als das uneigentliche, was kleiner gleich ist als das uneigentliche Riemann-Integral von 0 bis plus unendlich fx dx, und ja, dies ist kleiner unendlich, und damit ist die Folge der der Integrale über fn beschränkt durch den Wert des uneigentlichen Riemann-Integrals von f. Das war's. Messbar, ja. Also alle Voraussetzungen vom Satz von Levy sind erfüllt. Und nun können wir diesen Satz von Levi anwenden. Zum einen haben wir haben gerade schon Einsatz gemacht, wenn wir den Limes von n gegen unendlich betrachten, von Lebesgue-Integral über fn dx, dann können wir diesen Limes reinziehen, aufgrund vom Satz von Levi. Also dann ist es gleich dem Lebesgue-Integral von Limes n gegen unendlich fn von x dx. Und unsere Funktionsfolge fn von x konvergiert punktweise gegen die Funktion f von x.
Ja.
Denn egal welches Argument x wir betrachten, zunächst ist fn von x ziemlich oft 0 oder im Allgemeinen ziemlich oft 0. Irgendwann mal stimmt es dann mit dem Funktionswert f von x überein und ist dann konstant, dieser Funktionswert f von x. Also wenn wir uns irgendeinen Punkt f von x betrachten, dann konvergiert fn von x gegen f von x. Also ist der Limes von n gegen unendlich von dem Lebesgue-Integral fn von x dx gleich dem Lebesgue-Integral über
f von x.
Über f von x. Genau, über den Definitionsbereich der positiven reellen Zahlen.
Das heißt, um die Aufgabe zu lösen, so als Resümee, haben wir angewendet, dass wir wissen, dass in gewiss, also wenn es ein begrenztes Integral ist, also feste Integralgrenzen hat, dann ist unser, stimmt unser Riemann-Integral mit dem Lebesgue-Integral überein. Ob die Grenzen drin sind oder nicht, ist unwichtig. Ihr wisst ja, dass mit den, ob ich über Nullmengen integriere oder nicht, ändert am Integral nichts. Und wir wenden den Satz von Levi an, der uns eben sagt, dass wir den Limes reinziehen. Dazu muss ich noch sagen, im Skript steht ja nur Limes von diesem Integral fm dx sei Integral f von dx. Man könnte da noch einen Zwischenschritt machen, der einem die Bedeutung, ja, was, oder der einem nochmal klar macht, wenn wir dann von Limes reinziehen sprechen. Und zwar könnte man schreiben, Limes vom Integral fm dx ist gleich Integral von Limes von fm dx ist gleich Integral von f von x dx. Also dieser Zwischenschritt. Weil genau eben unsere Funktionenfolge den Grenzwert f von x hat.
Mhm.
Also also alles, was ich jetzt aufgezählt habe, haben wir im Hinterkopf, wenn wir jetzt gleich dann nochmal eine Step-by-Step eine Lösung von der Aufgabe 12 angeben.
Gut. Machen wir es einfach, die Step-by-Step Lösung. Okay, wir fangen an. Das uneigentliche Riemann-Integral von 0 bis plus unendlich f von x dx ist nach Definition nichts anderes als der Limes für a gegen unendlich Riemann-Integral von 0 bis a f von x dx. Das ist die Definition des uneigentlichen Riemann-Integrals, so wie ihr sie im ersten Semester kennengelernt habt.
Und gleichzeitig auch die Angabe auf dem Blatt. Also bis jetzt ist noch nichts passiert.
Genau. Nun nehmen wir uns eine spezielle Folge für unser a, und zwar nehmen wir uns die Folge a n gleich n und integrieren halt immer die Funktion f von x erst von 0 bis 1, dann von 0 bis 2, dann von 0 bis 3 und so weiter. Also, und kriegen da natürlich das Ergebnis des uneigentlichen Riemann-Integrals raus und haben dann so... Also das Ganze ist gleich der Limes für n gegen unendlich, wobei n eine natürliche Zahl ist, des Riemann-Integrals von 0 bis n f von x dx. Ja, das Riemann-Integral von 0 bis n f von x dx stimmt mit dem Integral von unserer Folge fn von x überein. Also haben wir, das Ganze ist gleich der Limes n gegen unendlich des Lebesgue-Integrals von fn von x dx. Hier können wir nun den Satz von Levi anwenden und den Limes in das Lebesgue-Integral reinziehen. Und erhalten dann, das Ganze ist gleich dem Lebesgue-Integral von Limes n gegen unendlich fn von x dx. Und da unsere Funktionsfolge fn von x punktweise gegen f von x konvergiert, stimmt dies mit dem Lebesgue-Integral von fx dx überein.
Sodass wir im Endeffekt stehen haben, also Anfang und Ende der Gleichung, Riemann-Integral von 0 bis unendlich f von fx dx ist gleich Lebesgue-Integral von fx dx.
Genau. So.
Und was wir eben zeigen wollten, also Aufgabe gelöst.
Ja, kannst du mir nochmal dann die nächste Aufgabe zeigen?
Ja.
Wir kommen jetzt zur Aufgabe 13. Hier können wir auf unsere, ich weiß nicht, vorvorletzte, ich glaube, auf unsere Podcast-Folge Nummer 9 verweisen, wo wir den Transformationssatz besprochen haben. Denn in dieser Folge 9 haben wir schon vieles, was in dieser Aufgabe wichtig wird, angesprochen. Insbesondere haben wir diese Art der Transformation, das heißt die Transformation in Polarkoordinaten, dort als Beispiel verwendet und auch wie man dann den Definitionsbereich so einschränkt, dass es gilt. Aber gehen wir das Ganze schrittweise durch. Aufgabe 13, Nummer A. Wir haben die Abbildung G. G von R Phi ist R Cosinus Phi, R Sinus Phi. Dies ist nichts anderes als die Transformation von Polarkoordinaten in kartesische Koordinaten. Das heißt, jedes G bildet einen Punkt R, Phi auf einen Punkt der Ebene ab, welcher vom Ursprung den Abstand R hat und welcher bezüglich der X-Achse den Winkel Phi einschließt. Zunächst sollen wir untersuchen, warum unsere Abbildung G nicht injektiv ist. Ja, nun zum einen, wir wissen, dass wenn wir für Phi, also wenn wir zwei verschiedene Phi-Werte nehmen, die sich einfach nur durch ein Vielfaches von 2 Pi unterscheiden, und da Phi im Intervall von 0 bis 2 Pi ist, sind es genau die zwei Phi-Werte 0 und 2 Pi, dass dann immer derselbe Punkt rauskommt. Also G von R, 0 ist gleich G von R, 2 Pi.
Ja, also das hängt natürlich mit Cosinus und Sinus zusammen. Also die sind ja 2 Pi
periodisch.
Periodisch, genau, 2 Pi periodisch. Das heißt, wenn ihr euch die beiden Graphen von Cosinus und Sinus in ein Koordinatensystem einzeichnet und dann eben die Grenze 0 und 2 Pi mit drin habt, dann werdet ihr ganz schnell sehen, dass das eben g von r 0 und g von r 2 pi das gleiche ergibt.
Genau.
Und damit ist die Abbildung g nicht mehr injektiv.
Genau.
Noch ganz kurz vorneweg, warum müssen wir überhaupt schauen, warum g injektiv ist, warum müssen wir überhaupt in der b schauen, dass es Punkte gibt, wo die Determinante verschwindet, eben gleich 0 wird. Das ist alles, weil wir in der Aufgabe den Transformationssatz einmal so exemplarisch durchdenken, bevor wir ihn dann in Aufgabe 14 anwenden. Und der Transformationssatz steht auf Seite 44 im Skript, und zwar 1.71. Das könnt ihr nebenher euch anschauen, damit ihr dann versteht, warum wir jetzt da so viele, eben die Voraussetzungen prüfen im Grunde.
Genau, weil da steht nämlich, sei g eine injektive, stetig differenzierbare Funktion mit der Eigenschaft, dass die Funktion x wird abgebildet auf die Jacobi-Determinante und kein Punkt verschwindet, und in keinem Punkt verschwindet heißt, dass sie nirgends null wird.
Ja.
Okay, wir haben noch weitere Punkte, die für die Injektivität problematisch sind, und zwar überall dort, wo r gleich null ist. Also egal welchen Winkel wir haben, welchen Winkel phi im Intervall zwischen 0 und 2 pi, wenn r gleich null ist, wird das Ganze immer auf den Nullpunkt abgebildet. Denn wenn ihr seht, wenn ihr R gleich 0 setzt, kommt immer der Vektor 0, 0 raus. Das sind so die zwei problematischen Dinge. Also zum einen, wenn R gleich 0 ist, der Ursprung halt selber, und zum anderen, wenn ihr für Phi Werte habt, die sich um Vielfaches von 2 Pi unterscheiden, und da Phi im abgeschlossenen Intervall 0 bis 2 Pi liegt, ist das genau für Phi 1 gleich 0 und für Phi 2 gleich 2 Pi relevant. Teilaufgabe B, hier sollte die Jacobi-Matrix. genau die Jacobi-Matrix ausrechnen und schauen, wo die Jacobi-Determinante gleich 0 wird. Rechnung, ich denke mal, wir machen hier einfach dann nochmal einen Link auf einen Wikipedia-Artikel zur Jacobi-Matrix, weil dort steht genau drin, wie ihr sie ausrechnen müsst.
Ihr rauskommt, dass die Jacobi-Matrix immer R ergibt?
Na, die Jacobi-Determinante.
Jacobi, entschuldige.
Genau, die Jacobi-Determinante ergibt R. Die Matrix ist... Na okay, das will ich jetzt nicht im Kopf machen. Also die Jacobi-Determinante ist R und da R auch 0 werden kann, ist halt, gibt es halt Punkte. Also überall dort, wo R gleich 0 ist, egal welchen Winkel Phi ihr habt, ist die Jacobi-Determinante gleich 0. So, kommen wir dann nach dieser Vorbetrachtung zur Aufgabe C. Wir haben in A und B gesammelt, welche Punkte des Definitionsbereiches von G problematisch sind.
Eben der Punkt R gleich 0 und die Punkte Phi gleich 0 oder Phi gleich 2Pi.
Richtig. So, hier bietet sich Folgendes an, und zwar, dass wir den Definitionsbereich von G einschränken. Also all diese Punkte rausnehmen, die problematisch sind. Und da bietet sich natürlich an, dass wir zum einen R gleich 0 rausnehmen und zum anderen nicht das abgeschlossene Intervall 0 bis 2 Pi betrachten, sondern nur das halboffene Intervall von 0 bis 2 Pi. Wo ihr, also welche dieser Intervallgrenzen ihr offen lasst, ist dabei egal. Gehen wir im Folgenden davon aus, dass wir das halboffene Intervall von 0 bis 2 Pi haben, wo wir 0 drinne haben und 2 Pi nicht drin haben. So, da wir jetzt den Definitionsbereich von G eingeschränkt haben, müssen wir auch das Bildbereich, was halt getroffen wird, einschränken.
Ja. So. Schränken wir ihn ein oder wird der quasi sozusagen automatisch eingeschränkt, weil jetzt bestimmte Bilder nicht mehr getroffen werden?
Ja, er wird quasi automatisch eingeschränkt.
Aber wir müssen uns überlegen, welche Bilder jetzt nicht mehr existieren sozusagen.
Richtig. Und das, der einzige Punkt der Ebene, der dann nicht mehr getroffen wird, ist der Ursprung. Alle anderen werden immer noch weiterhin getroffen. Und wir haben dann eine neue Abbildung, und zwar G von R plus ohne 0, Kreuz, halboffenes Intervall von 0 bis 2 Pi, mit 2 Pi nicht im Intervall enthalten, wird abgebildet nach R Quadrat ohne 0, 0.
Ohne 0, 0.
Und diese Abbildung ist nun injektiv und für diese Abbildung
verschwindet die Determinante nicht.
Genau, verschwindet die Determinante nicht.
Das heißt, er hat uns in dieser Aufgabe eben, wie ich schon gesagt habe, den Transformationssatz, wie er auf Seite 44 steht, von Anfang an durchdenken lassen. Also uns eben G schon angegeben, uns schauen lassen, wie sich das G verhält, wie sich die Determinante von der Jacobi-Matrix von G verhält und uns dann eben G so modifizieren lassen, dass sie die Voraussetzung des Transformationssatzes erfüllen.
Richtig.
Und es steht ja auch in den Hinweisen noch, dass sich, weil wir im Endeffekt ja das worauf es hinausläuft, ist ja, dass wir ein Integral betrachten. Und deswegen ist es unproblematisch, G so einzuschränken, weil das nur Nullmengen sind, die wir jeweils rausnehmen und die dann an der Größe unseres Integrals eben nichts ändern.
Genau. Um dann halt die letztendliche Lösung zu haben. Wir haben zunächst einmal das Lebesgue-Integral von R Quadrat f von d mu 2. Da wir ja jetzt nicht mehr das Bild von G ist ja nicht mehr R², sondern R ohne 0, müssen wir zunächst einmal dieses Integral einschränken auf den neuen Definitionsbereich R² ohne 0, was ja möglich ist, weil die einelementige Menge, die nur die 0 enthält, eine Leermenge ist. Also können wir die aus dem Definitionsbereich des Integrals rausnehmen. Haben nun also das Lebesgue-Integral von R² ohne die 0, f, von d mu 2 und können hier dann den Transformationssatz anwenden. Kriegen dann dasselbe, was halt auf der rechten Seite steht, bloß dass wir jetzt hier nicht den Definitionsbereich R plus Kreuz abgeschlossenes Intervall 0 bis 2 Pi haben, sondern wir haben hier dann den Definitionsbereich R plus ohne die 0, Kreuz, halboffenes Intervall 0 bis 2π. 2π ist nicht im halboffenen Intervall enthalten. Und müssen hier jetzt den Weg zurückgehen, indem wir den Definitionsbereich um eine Nullmenge vergrößern, was wir auch machen können, und erhalten dann das ursprüngliche Intervall. Also um den Transformationssatz anwenden zu müssen, müssen wir zunächst einmal den Definitionsbereich von f einschränken, kleiner machen. Dann können wir den Transformationssatz anwenden und danach die von der neuen Menge, von dem neuen Integral, was wir erhalten haben, dort den Definitionsbereich dann wieder vergrößern.
Ja.
Gut. Soweit dann zu Aufgabe 13. Ihr könnt euch, wie gesagt, hier auch nochmal den Podcast zum Transformationssatz anhören, wo wir aber im Prinzip dasselbe nochmal erzählt haben, was wir eben gerade gemacht haben.
Also nochmal, oder mir ist noch, weiß nicht, ich fand den Vergleich ganz gut, mir ist noch ein Vergleich eingefallen, und zwar ist es ja oft so, dass wenn ihr eine Aufgabe selbst rechnet und dann später den Beweis seht, dass der Beweis ja irgendwie anders aufgeschrieben ist als die eigentliche Lösung, als wie ihr bei der eigentlichen Lösung vorgegangen seid. Und das Problem oder die Sache, warum es den Transformationssatz gibt, ist, dass ihr über eine Funktion, die bei uns jetzt auch ganz am Ende steht, also in Aufgabe 13c, ist die eigentliche Funktion, die quasi für ein Problem sorgt, steht erst am Ende. Also ihr habt irgendwie eine Funktion f, wollt über ein Integral von dieser Funktion was aussagen und merkt, dass ihr da nicht hinkommt mit. Deshalb überlegt ihr euch dieses g, was eben Koordinaten oder Variablen transformiert euch, rechnet mit diesem g etwas aus, worauf ihr dann Rückschlüsse auf das Integral über f ziehen könnt. Und dann ist trotzdem im Endeffekt das Ganze, wie der Transformationssatz dann auch im Skript aufgeschrieben ist, ist quasi genau andersrum, nämlich er tut erstmal so, ja, oder er fängt mit der Betrachtung von diesem G an, weil dieses G eben bestimmte Voraussetzungen erfüllen muss. Und erst deshalb kann er dann ganz am Ende sagen, deshalb können wir mit G Rückschlüsse auf F ziehen.
Genau.
Aber es ist so ein bisschen, ja, macht's euch nochmal deutlich.
Ja, wir machen mal hier noch einen Link. Im Buch Mathe für Nicht-Freaks gibt's einen schönen Kapitel dazu. Das heißt, wenn Beweise von Himmel fallen, was genau diese Problematik betrachtet, dass Beweise meist ganz anders sind als die eigentlichen Lösungen.
Ja.
Und dass man sich davon nicht irritieren lassen sollte. Gut, kommen wir dann nun zu Aufgabe 14. Hier geht es dann darum, all das zu verwenden, was wir davor bewiesen haben, um letztendlich das Integral von der Normalverteilung ausrechnen zu können. Zunächst einmal in Aufgabe A sollen wir das Integral von r² von e hoch minus x² minus y² dem 2 ausrechnen. Nach dem, was wir in Aufgabe 13 haben, würde es sich anbieten, hier die Transformation in Polarkoordinaten zu machen. Aber gehen wir mal davon aus, ihr hättet jetzt nicht die Aufgabe 13, sondern würdet mit der Aufgabe 14 anfangen. Wie würde man dann sehen, dass man hier Polarkoordinaten verwenden sollte? Nun, es ist so, ihr habt hier den Term x² minus y². Generell, das kann ich euch schon mal sagen, e hoch minus x², egal in welcher Form, könnt ihr nicht integrieren, indem ihr dann eine Stammfunktion bildet. Ihr könnt dieses Integral nur numerisch lösen, aber nicht analytisch. Das ist unmöglich. Was ihr aber machen könnt, ist, ihr habt hier x² minus y², die Transformation in Polarkoordinaten vorzunehmen. Wenn ihr nämlich für x² und für y² jeweils die Polarkoordinaten, also r Cosinus Phi bzw. r Sinus Phi einsetzt, dann kürzt sich das Phi raus. Also ihr habt dann r² Cosinus Quadrat von Phi plus r² Sinus Quadrat von Phi. Ihr könnt das r² rausziehen, habt dann in der Summe ein Cosinus Quadrat von Phi plus Sinus Quadrat von Phi, was nach dem Satz von Pythagoras immer 1 ist. Außerdem, erhaltet ihr dann durch die Jacobi-Determinante vor dem E noch ein R. Und erhaltet dann, nachdem ihr den Transformationssatz angewandt habt, genauso wie in Aufgabe 13 steht, das Integral von über R plus Kreuz 0 bis 2 Pi von R E hoch minus R Quadrat D mü 2. So. Wieso ist das schön? Also zunächst einmal, wenn ihr die Integration, hier kann man dann den Satz von Tonelli anwenden, um zunächst einmal über Phi und dann über R zu integrieren. Die Integration über Phi ist relativ einfach, denn im Integrationsterm kommt kein Phi drin vor. Das heißt, ja, ihr habt dort nur eine Konstante, über die ihr integriert, betrachtet, wenn ihr über Phi integriert, dass ihr alle Terme mit R als konstant betrachten könnt und erhaltet dann ja einen Term 2Pi, der durch diese Integration hervorgerufen wird. Wenn ihr über R integriert, habt ihr den Term R mal E hoch minus R Quadrat. So, und das ist halt deswegen schön, weil sich hier direkt die Stammfunktion herauslesen lässt. Und hier muss man auch Aufgabe 12 verwenden. Denn ihr integriert hier, R ist also für R einer positiven Zahl, also über R plus, und habt somit ein, ja, ein uneigentliches Riemann-Integral. Warum? Nun ja, um diese Methode mit den Stammfunktionen zu verwenden, braucht ihr Riemann-Integrale. Denn der Hauptsatz der Differentialintegralrechnung ist für Riemann-Integrale und nicht für Lebesgue-Integrale definiert. Das heißt, ihr müsst zunächst einmal zeigen, dass euer Lebesgue-Integral gleich dem Riemann-Integral ist. Oder in diesem Fall euer Lebesgue-Integral gleich dem uneigentlichen Riemann-Integral ist, um die Möglichkeit mit den Stammfunktionen zu verwenden.
Das heißt, das ist auch der Grund, warum wir jetzt zwei, dreimal uns damit überhaupt auseinandergesetzt haben. Ist denn da das Lebesgue-Integral gleich dem Riemann-Integral? Weil wir, um dann wirklich was konkret auszurechnen, oft noch die Stammfunktion brauchen und die betrachten wir eben beim Riemann-Integral. Das heißt, wir haben ein Lebesgue-Integral über eine bestimmte Menge. Das führen wir mit gewissen Hilfsmitteln und unter gewissen Voraussetzungen auf ein Riemann-Integral zurück, rechnen dann was aus und können dann was über unser Lebesgue-Integral aussagen. Und da kommen dann auch solche Sätze wie Satz von Fubini und Satz von Tonelli ins Spiel.
Genau. So.
Das heißt, wir hatten die eigentliche Funktion war, oder das eigentliche Integral war das Lebesgue-Integral über r Quadrat von e hoch minus x Quadrat minus y Quadrat. Das haben wir mit Hilfe der Polarkoordinaten umgewandelt in das Lebesgue-Integral über r plus Kreuz 0 bis 2 Pi von e hoch minus r Quadrat mal r. Und jetzt gehen wir davon weiter, dieses Lebesgue-Integral in ein Riemann-Integral umzuwandeln.
Naja, erst noch ein Zwischenschritt. Ihr habt das Lebesgue-Integral über eine zweidimensionale, über so eine Halbebene R plus Kreuz 0 bis 2 Pi ist so ein Streifen. Und müsst zunächst einmal den Satz von Tonelli anwenden, um zunächst über die eine Funktion integrieren zu können und über die andere. Wichtig, warum Satz von Tonelli und nicht Satz von Fubini? Bei Satz von Fubini müsst ihr in der Voraussetzung zeigen, dass eure Funktion schon integrierbar ist. Bei Satz von Tonelli nicht. Da müsst ihr nur zeigen, dass ihr nehmt irgendeine Integrationskonstante und wenn ihr die oder für fast alle dieser Integrationskonstanten ist die dazugehörige Funktion der anderen Funktionskonstanten integrierbar, dann könnt ihr halt zunächst über die eine integrieren und dann über die andere integrieren. Um es jetzt konkret zu machen, ihr habt immer den Term R mal E hoch minus R Quadrat, wo auch kein Phi drin vorkommt. Und egal welches R ihr habt, das Integral von 0 bis 2 Pi R E hoch minus R Quadrat D Phi ist immer integrierbar. Wichtig, dieses R E hoch minus R Quadrat ist, wenn ihr nach Phi integriert eine Konstante, könnt ihr also rausziehen und das Integral von 0 bis 2 Pi d Phi ist einfach nur 2 Pi und damit existent. Okay, ich gebe mal weiter zurück. Also Satz von Tonelli habt ihr angewandt, um halt zunächst über das eine und dann über das andere zu integrieren.
Ganz kurz, also Satz von Fubini, Seite 38 im aktuellen Skript, damit ihr das nochmal nachschauen könnt. Und Tonelli, Seite 39 im Skript, dass ihr die jeweils das Skript vor euch legen könnt, reinschauen könnt und wisst, wovon wir reden. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Wir haben jetzt
Satz von Tonelli angewandt.
Und kommen dann auf
ein Integral, zunächst einmal von 0 bis unendlich, dann von 0 bis 2 Pi, r hoch r mal e hoch minus r Quadrat, d Phi, dr. Führen zunächst die Integration nach Phi durch, was einfach nur ein 2 Pi als Vorfaktor erzeugt. Haben dann ist gleich 2 Pi mal Integral von 0 bis unendlich, r mal e hoch minus r Quadrat, dr. Wobei eigentlich, wir sind da schon zu schnell, wenn wir 0 bis unendlich reden, dann würden wir ja das uneigentliche Riemann-Integral meinen. Bisher waren das als Lebesgue-Integrale. Also wir haben das Lebesgue-Integral über r plus von r mal e hoch minus r Quadrat dr. Und können jetzt nach Aufgabe 12, weil r mal e hoch minus r Quadrat ist eine positive und auch uneigentlich Riemann-integrierbare Funktion, können darüber
können sagen, das Lebesgue-Integral über r plus ist eben gleich dem Riemann, dem uneigentlichen Riemann-Integral von 0 bis unendlich.
Genau.
Das können wir jetzt anwenden.
Richtig. Können dies dann ausrechnen. Wichtig ist, dass ihr halt dann diesen Limes nehmt, also von Limes a gegen plus unendlich, Riemann-Integral von 0 bis a, r mal e hoch minus r Quadrat dr. Und dies dann auszurechnen, Stammfunktionen bilden, Grenzen einsetzen, den Limes a gegen unendlich laufen lassen und ihr erhaltet dann den Grenzwert 1/2. Habt also 2 Pi mal 1/2 und damit Pi als Endergebnis.
Und damit die 14a, also nachgerechnet sozusagen. Also mithilfe des Transformationssatzes habt ihr diese E-Funktion, über die ihr nicht einfach so ohne weiteres integrieren hättet können, in Polarkoordinaten umgewandelt. Hab dann Satz von Tonelli angewendet, hab dann die Erkenntnis aus Aufgabe 12 angewendet, dass ihr eben das Lebesgue in das Riemann umschreiben könnt, hab aufgeleitet, den Limes laufen lassen und seid darauf gekommen, dass es im Endeffekt Pi ergibt.
Genau. So, nun gehen wir zur Aufgabe B. Aufgabe B ist wiederum eine Vorbereitung zu dem, was man dann halt später braucht. Hier sollt ihr beweisen, dass die Funktion x wird abgebildet auf e hoch minus x Quadrat, Lebesgue integrierbar ist. Zunächst einmal, wir haben ja schon vorher gezeigt, dass die Funktion e hoch minus x Quadrat minus y Quadrat eine integrierbare Funktion ist. Nach dem Satz von Fubini bedeutet das, wenn ihr beispielsweise das y festhaltet, für fast alle y-Werte, wenn ihr dieses y festhaltet, ist die Funktion x wird abgebildet auf e hoch minus x Quadrat minus y Quadrat integrierbar. Betrachtet hier ist das y fest, also nur eine Konstante, und ihr betrachtet die Funktion x wird abgebildet auf, also eine Funktion von r nach r. Ja, für fast alle y ist dies der Fall. Also insbesondere halt auch für irgendein y, nennen wir das mal y0. Dann ist also die Abbildung, x wird abgebildet auf e hoch minus x Quadrat mal e hoch minus y0 Quadrat, eine integrierbare Funktion. E hoch minus y0 Quadrat ist nun irgendeine positive ganze Zahl. So, wir können unsere Funktionen durch diese positive ganze Zahl teilen, ohne dass wir an der Eigenschaft der Integrierbarkeit irgendetwas ändern. Denn ihr wisst ja, aus dem Integral kann man Konstanten halt beliebig raus- und reinziehen, ohne dass man am Wert etwas ändert. Und erhalten dann so, dass auch x wird abgebildet auf e hoch minus x Quadrat, eine Lebesgue-integrierbare Funktion ist. Um dann nun die Gleichung zu beweisen, wie sie auf unserem Übungsblatt steht, hier gehen wir mal von rechts nach links. Also wir haben jetzt nach dem Satz von Fubini können wir auf die rechte Funktion anwenden. Das heißt, wir können erst nach x und dann nach y integrieren. Können den Term e hoch minus x² minus y² umschreiben in e hoch minus x² mal e hoch minus y². Erhalten dann beispielsweise das Integral, okay, Lebesgue-Integral von r² e hoch minus x² minus y² ist gleich dem Lebesgue-Integral nach x vom Lebesgue-Integral von y nach y e hoch minus x² mal e hoch minus y². So. Im inneren Integral integrieren wir nach y, wo der Term e hoch minus x² einfach eine Konstante ist, die wir rausziehen können. Also erhalten wir, das Ganze ist gleich dem Lebesgue-Integral von e hoch minus x² mal dem Lebesgue-Integral nach y e hoch minus y². So. Im äußeren Integral ist das Integral e hoch minus y Quadrat eine Konstante, die wir auch rausziehen können und erhalten dann genau den Term auf der linken Seite, also das Integral nach x e hoch minus x Quadrat mal das Integral nach y e hoch minus y Quadrat. Wer dies so jetzt vom Hören nicht nachvollziehen konnte, der sei dann einfach auf die Musterlösung verwiesen, weil dann wird es dort auch so drin stehen. Könnt es euch dann einfach nochmal anhören und so am besten nachvollziehen. Ja, dann kommen wir nun zur Aufgabe C, zum eigentlichen Ziel, was wir beweisen wollen. Wie beweist man die Formel? Das Integral von e hoch minus alpha x Quadrat dx ist die Wurzel aus Pi durch Alpha. Hier fällt zunächst einmal auf, um dieses Alpha wegzukriegen, können wir eine Transformation anwenden. Also wir können sagen, okay, u ist Wurzel Alpha mal x. Das ist eine Transformation. Und wenn wir darauf die Abbildung erfüllt dann auch unsere Voraussetzungen. Die Abbildung u gleich Wurzel Alpha x ist eine injektive Abbildung, weil Wurzel Alpha ist halt ungleich 0. Deren Jacobi-Determinante ist Wurzel Alpha, ist dementsprechend ungleich 0. Warte mal, ich muss mal kurz schauen, ob das die richtige Transformation ist.
Ja.
U ist gleich die richtige? Gut. Dann haben wir die Jacobi-Determinante. Die ist auch immer ungleich 0. Und was war noch die Voraussetzung für einen Transformationssatz?
Messbarkeit,
okay, ist eine lineare Abbildung, eine stetige Abbildung und damit ist sie messbar. Also wir können den Transformationssatz anwenden und wenn wir ihn angewendet haben, dann erhalten wir dieses Integral mit e hoch minus alpha x Quadrat ist gleich dem Integral e hoch minus u Quadrat du durch Wurzel alpha.
Ja.
Dieses durch Wurzel alpha können wir halt rausziehen. Müssen also nur noch das Integral ausrechnen e hoch minus u Quadrat du. Hier können wir die Aufgabe B verwenden. Denn anstatt dieses Integral auszurechnen, können wir einfach mal deren Quadrat versuchen auszurechnen. Also wir können versuchen, das Quadrat vom Integral e hoch minus u Quadrat du auszurechnen. So, und dieses Integral ist ja nichts anderes als der linke Term von Teilaufgabe B. Denn wie wir unsere Integrationsgrenze nennen, ist egal. Nennen wir sie einmal u, nennen wir sie einmal y, nennen wir sie einmal x und nennen wir sie einmal y, dann erhalten wir genau den linken Term von Aufgabe B. Dieser ist gleich der rechte Term und der rechte Term ist nach Teilaufgabe A gleich Pi. Heißt, das Quadrat vom Integral e hoch minus u Quadrat du ist gleich Pi. Wenn man nun auf beiden Seiten die Wurzel nimmt, erhält man e hoch minus u Quadrat du ist Wurzel Pi. Insbesondere hier Wurzel nehmen. Wir wissen, dass dieses Integral auf jeden Fall einen positiven Wert hat, weil e hoch minus u Quadrat für alle u einen positiven Wert hat. Und dementsprechend, wenn wir aus der quadratischen Gleichung das Quadrat vom Integral e hoch minus u Quadrat du die Wurzel ziehen, betrachten wir stets die positive Wurzel, weil die negative Wurzel kann das Integral nicht annehmen.
Also haben wir im Endeffekt stehen, unser Lebesgue-Integral von e hoch minus ax Quadrat dx ist gleich Lebesgue-Integral von e hoch minus u Quadrat du durch Wurzel Alpha. Da können wir 1 durch Wurzel Alpha eben rausziehen. Also haben wir stehen, ist gleich 1 durch Wurzel Alpha mal Lebesgue-Integral e hoch minus u Quadrat du. Was dieses hintere Integral ergibt, haben wir durch Aufgabe 14a und 14b oder durch Betrachtung von 14a und 14b können wir das rausfinden. Das ergibt nämlich Wurzel Pi. Heißt, im Endeffekt steht da 1 durch Wurzel Alpha mal Wurzel Pi, was nichts anderes ist als Wurzel Pi durch Alpha, unser Ergebnis, was wir auch bekommen wollen.
Richtig.
Ja,
sehr schön.
Das war jetzt lange, das war jetzt starker Tobak. Ihr müsst einfach, ich weiß nicht, teilt euch auf, hört euch die Aufgabe 12 an, macht eine Pause, hört irgendwie am nächsten Tag Aufgabe 13 an, macht eine Pause, hört euch Aufgabe 14 an. Das in einer Stunde durchzuhören ist, glaube ich, ein bisschen viel.
Ja, weil weißt du, dass es sinnlos ist, diese Ansage. Ja. Zur Zeit eine Stunde, zwei Minuten zu sagen.
Weil keiner mehr dabei ist.
Richtig, richtig.
Aber ich finde, also ich hatte ich hatte so meine Probleme mit dem Blatt, also es war viel Durchkauen. Ich bin in der Woche, glaube ich, sogar dreimal ins Tutorium gegangen, um wirklich jede Aufgabe überhaupt zu schaffen. Aber es hat sich gelohnt. Also ich finde, dass das relativ ja exemplarische Aufgaben sind oder relativ. Ja, was bringt es noch, das am Ende zu sagen? Also, bis zur nächsten Folge.
Tschüss. Genau, bis zur nächsten Folge. Ciao.